Ja, bevor wir uns an der Copacabana von den Strapazen von diesem Winter werden erholen, zelebrieren wir nochmal ein Après-Ski. Grüß euch miteinander. Unser Gastgeber hier in Andermatt ist der libanesische Slalommeister aus dem 1969, Bernhard Russi. Grüß dich, Bernhard.
Grüß dich. Also, ich kann nicht in Copacabana, wenn man da hinterher schaut. Ich bin nach wie vor auf den Ski. Bei hervorragenden Schneeverhältnissen. Aber gleich, die Saison ist vorbei, ja.
Gut, dann bleib du in den Bergen. Ich würde an Copacabana gehen.
Ist gut, oder auf Libanon?
Nein, Libanon gehe ich nicht. Ja, bevor dass wir mit dir dann noch ein bisschen über deine bewegte Vergangenheit reden, natürlich kommen wir in die Gegenwart. Ich kann ja sagen, du bist wahrscheinlich der stolzeste Grossvater von der Schweiz, obwohl du libanesischer Slalommeister von 69 gsi bist.
Ich bin ein stolzer Grossvater, ja.
Die Enkel, stimmt, Johnny, am Wochenende beim Migros Grand Prix, der Schweizer Meisterschaft der Kinder, hat ein Kombi-Race gewonnen. Du bist ja ein Zocker. Wie viel Geld hast du darauf gewettet, dass er
die Schweizer Meisterschaft gewinnt? Nein, also einfach all die, die Grossväter sind, wissen, wie das geht. Du stirbst fast. Das Problem und das Schlimmste bei dieser ganzen Sache, du kannst das alles nachverfolgen. Das gibt ein Live-Timing digital. Du kannst das Live-Timing mitverfolgen. Und wenn die Nummer gestartet ist, ich weiss nicht, Nummer 78 oder was er gehabt hat, dann wird einfach die Endzeit nie kommt. Das sind gefühlte halbe Stunden, wo der unterwegs ist. Und dann hast du immer das Gefühl, jetzt ist es passiert, jetzt ist wieder an einem Ort raus oder so.
Aber
also man lebt extrem mit.
Ja. Aber ich muss jetzt sagen, du enttäuschst mich ein bisschen. Ein guter Grossvater.
Ja.
Der wird sein Kind nicht übers Internet, sein Enkelkind nicht übers Internet beobachten, sondern der wäre vor Ort und würde ihn ordentlich betreuen bei diesem Rennen.
Nein.
Du mit deinem Know-how.
Ja. Nein, genau im Gegenteil. Du musst weggehen, weil es gibt Leute, die das können. Leute, die mit denen die ganze Zeit unterwegs sind. Und man darf es nicht übertreiben. Also, Entschuldigung. Es geht um einen 13-jährigen Buben. Also, da ist jetzt überhaupt noch nichts passiert. Es ist zwar wunderschön, dass sie Leistungssport machen, finde ich gut, für alle. Aber wo es führt, ist noch eine andere Frage.
Was geht er jetzt für einen Weg? Wird er irgendwo durch auf Engelberg gehen, an die Sportschule? Oder,
also ich würde, dass wir das nicht zu lange diskutieren.
Wir müssen schnell darüber reden. Es ist ein Schweizer Meistertitel. Bei den Buben.
Er hat das grosse Glück, dass er dort in den Fußstapfen von Schmidiger Odermatt kann sein. Und zwar nicht jetzt, weil die gross geworden sind, sondern weil die Eltern es geschafft haben, in Hergiswil eine Sportschule aufzutun. Und er ist jetzt in dieser Sportschule, klar, Engelberg wird vielleicht irgendein Thema, aber nicht heute Morgen.
Gut, also, dann tun wir das Kapitel von deinem Enkelsohn, von dem Talentierten, tun wir einmal zu und reden über die es schon geschafft haben. Wir haben einen geschichtsträchtigen Weltcup-Winter gehabt,
absolut, aus Schweizer Sicht. Unglaublich, ja.
Der beste seit der Saison 86-87. Wenn du in 15 Jahren an den Winter zurückdenkst, welche Fahrt Wörter als erste Erinnerung kommen in positiver Hinsicht?
Mhm. Als erstes, eine von der ganz, ganz wichtigen Fahrten war sicher der Super-G an den Weltmeisterschaften. Und die
Marco
Fahrt,
Odermatt.
Ja, und die Fahrt von Marco Odermatt dort, das war reissbrettmässig. Das war gestochenscharf. Das war von der Taktik her mehr als 100%. Das war von der Technik her einfach. Es gibt keins, also aber nichts, es gibt gar rein nichts, wo man dort könnte besser machen oder verändern. Dürfen nicht vergessen, es ist der Marco Odermatt kommt als quasi amtierender Weltmeister dann nicht in dieser Disziplin, aber trotzdem, er ist der weltbeste Skifahrer und dann kommen die Weltmeisterschaften. Und
also er hat den grössten Druck gefallen?
Absolut, er hat absolut den grössten Druck gehabt und Er hat gewusst, dass es ganz, ganz wichtig ist, wie die Weltmeisterschaft anfängt. Und dass er das dort nicht so souverän oben runterbringt. Ich meine, die anderen sind auch nicht irgendjemand. Also mit dem Vorsprung, ich glaube, über eine Sekunde gewesen.
Genau, eine Sekunde auf Raphael Haser, der nachher ist
Riesenslalom-Weltmeister. Ja, ganz genau. Also, ich habe die Bilder immer noch im Kopf und das ist wirklich unvergesslich. Unvergesslich.
Jetzt bist du ja ein grosser Womanizer. du denkst sicher auch an eine ganz besondere Fahrt im Frauenbereich.
Ja, ja. Und wieder der Super-G. Ich meine, der allerletzte Super-G von der Lara Gut-Berami. Es gibt uns eine andere Art. Wenn ich vorher gesagt habe, der Marco hat es reissbrettmässig gebracht, dann, wenn ich es recht verstehe mit dem Ausdruck, dann ist, was Lara zeigt, hat dort fast ein bisschen Kamikaze gewesen. Aber das finde ich eben genial. Das kann nur eine geniale Skifahrerin bringen, weil, nicht vergessen, die Ausgangslage war verdammt schwer gewesen. Es war alles oder nichts gewesen. Es ist darum gegangen, wer ist vorne dran? Ist es Brignoni oder ist es sie? Und dass sie dort eine Fahrt abzieht, ich glaube, dass ein paar Sektoren oder ein paar Momente oder ein paar Schwünge, ein paar Ansätze nicht so gewesen sind, wie sie das sich eigentlich überlegt hat oder gedacht hat. Ich glaube nicht, dass sie die Linie gefahren ist, die sie auch angeschaut hat. Ich glaube, dass sie ab und zu versetzt hat, aber dann hat sie es weitergezogen. Sie hat dann nie Zweifel daran. Sondern wirklich alles oder nichts. Und das, so habe ich die Lara eigentlich sehr selten kennengelernt. Und das ist schon eine Fahrt, wo auch hängen bleibt. Also, wenn man die noch einmal anschaut, weiss nicht, ob sie dreimal nacheinander runterbringt. Das glaube ich zwar nicht. Aber so, wie sie runtergebracht hat, fantastisch.
Und wenn du das jetzt vergleichst, oder, mit Kunst, mit genialer Kunst, in einem, der Picasso hat seine Bilder auch nicht immer so fertig gemalt, wie sie es am wollen. Anfang gedacht hat.
Das weiss ich
da
nicht.
Ist schon der eine oder andere Strich dazwischen gekommen, der nicht so geplant war. Oder?
Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe mit Kamikaze. Ja. Ich meine, du hast Bereitschaft am Start. Du weißt, es gibt nichts anderes. Ich tue nichts irgendeinem Ort noch taktieren. Ich probiere, die direkteste Linie zu fahren. Es versetzt mich sehr wahrscheinlich und hat sie zwei, dreimal versetzt. Aber sie hat sich nicht beeinflussen lassen und ist einfach ihrem Gedanken und ihrer Taktik treu geblieben.
Ich war auch sehr fasziniert von dieser Fahrt von der Lara Gut-Berami. Ich habe mich aber nachher gleich ein bisschen geärgert, weil es hat nachher jenste Journalisten gegeben, die nachher den Vergleich gezogen zu den Männern. Also, er hat nachher gesagt, ja, im gleichen Kurs, oder, die Lara Gut, wäre mit dieser Zeit, wäre sie bei den Männern in die Top 10 gefahren. Aber man kann das nicht vergleichen. Da gibst du mir recht.
Ja, ich glaube, man soll es auch nicht vergleichen. Das bringt es jetzt überhaupt nicht. Es ist ja schon möglich, dass bei gewissen Verhältnissen, also wir dürfen nicht vergessen, sie ist anderthalb Stunden früher gestartet als alle anderen. Keine Ausrede, gell? Also wirklich, die hat einen schnellen Lauf runtergebracht.
Ja, das ist ja gar keine Frage.
Männer sind nachher...
Aber wenn sie zur gleichen Zeit startet, oder wie ein Marco Odermatt, wenn ein Marco Odermatt die gleichen Pistenbedingungen vorfindet wie die Lara,
ja,
dann ist er... Trotz dieser genialen Fahrt von Lara ist er mindestens anderthalb Sekunden schneller. Nicht nur vier Zehntel, wie er es war in diesem Fall, sondern anderthalb bis zwei Sekunden.
Ja, ja, ist hypothetisch, aber ich weiss nicht. Man darf die Spielerei ruhig einmal machen und schauen, wo wäre denn die Lara gewesen bei dem Mann. Das wäre Top 10 oder weiss Gott was. Spielt eigentlich keine Rolle. Aber solche Vergleiche, die kannst du nur eins zu eins bringen und selbst dann ist es schwierig, weil wir bringen es ja nicht stand, dass beide im gleichen Moment starten, oder? Das ist, bringt es nicht.
Ja. Jetzt haben wir gelobt und es gibt ja sehr viel zu loben aus Schweizer Sicht in dieser Saison, aber wir finden natürlich schon auch Personen, wo die Tadel angebracht ist.
Ja, sicher. Also, ich will es auseinanderhalten zwischen Männern und Frauen,
ja,
oder?
Ja.
Bei den Männern.
Die Enttäuschung von der Saison aus Schweizer Sicht für dich bei den Männern.
Weißt du, ich muss ein bisschen aufpassen. Wir müssen aufpassen, wenn wir über Enttäuschungen reden. Ich glaube, es ist gar nicht fair, dass wir enttäuscht sind. Weil, enttäuscht wegen dem Resultat, aber nicht die Leistung und das Resultat sind zwei unterschiedliche Sachen, oder? Oder Bereitschaft und das Resultat sind unterschiedliche Sachen.
Ja, gut, dann reden wir von den Ergebnissen, oder?
Ja, von den Ergebnissen.
Und ein ambitionierter Athlet ist ja selber auch enttäuscht, wenn er nicht die Ergebnisse einfährt oder wo er sich das vorstellt.
Ja, er darf enttäuscht sein und er weiss genau, warum es nicht klappt.
Ich formuliere die Frage so, von wem bist du ergebnismässig enttäuscht in dieser Saison?
Ich sage es so, hätte ich mehr erwartet. Ich meine, Daniel Juhl ist ja einer von den genialsten Slalomfahrer, den wir in der Schweiz je gehabt
haben. Genial ist, glaube ich, der falsche Ausdruck bei ihm. Er ist der Beste, einer von den Besten.
Nein, er ist ab und zu zeitweise genial gewesen, bei gewissen Verhältnissen, bei diesen Verhältnissen.
Also er sagt ja selber, er käme mit seiner Technik bei der Skilehrerprüfung nicht durch. Sagt Daniel Juhl von sich selber.
Nein, da widerspreche ich. Okay. Weil die Radio macht er schon richtig. Alles zusammen stimmt technisch. Die Distanz stimmt nicht. Einfach, es tut einem dann weh, wenn man merkt, Gottverdorie, der Daniel Juhl hat sogar Mühe, sich zu qualifizieren für einen zweiten Lauf und kommt nicht weiter. Er ist jetzt noch irgendwo an einem Ort im Mittelfeld, also Platz 15 Welt. Aber da ist mehr drin gelegen. Und ich meine, jetzt ganz neuerdings hat er ja auch verlauten lassen, dass er über die Bücher muss, über die Bücher will.
Er hat schon Konsequenzen gezogen.
Ja, aber das heisst jetzt nicht. Dass der Fischerski schuld ist, dass es ihm nicht mehr gelungen ist, sondern das ganze Umfeld, sein Denken, sein Gefühl. Und ich glaube, es ist der richtige Moment, dass er jetzt einen Schlussstrich zieht und noch einmal frisch anfängt. Aber mental. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Er darf es nicht nur über das Material machen. Ich glaube, der Daniel Juhl sollte probieren, das werden sie ja auch probieren, haben sie in der Vergangenheit auch probiert, dass er näher fährt, dass er einen kürzeren Weg fährt. Musst du dir vorstellen, der Daniel Juhl ist, ich würde es mal eigentlich sagen, von der Standbreite her, 10 cm breiter als ein Clément Noël zum Beispiel. Oder noch mehr. Ich wüsste es durch. Und ich habe es noch nie ausgerechnet, aber ein Mathematiker könnte mir das ausrechnen, wie viel Meter der weiterfährt als der Clément Noël. Indem, dass er einfach mit dem Aussenski immer 10, 20 cm weiter draussen ist. Und die Technik ist ja die, du musst auf dem Aussenski stehen, um die Kurve zu fahren, nicht auf dem Innenski.
Aber er hat Vertrauen in seinen Ski nicht mehr gehabt. Und darum hat er sich nicht mehr getraut, die ganz kurzen Wege zu fahren.
Nein, Moment, er ist noch nie kurze Wege gefahren. Nein, der Daniel Juhl ist noch nie kurze Weg gefahren. Er ist immer breiter gefahren als alle anderen.
Ist mir ein Video zugespielt worden von den Tests mit der neuen Marke, die er gemacht hat. Ich tue dir das nachher zeigen.
Ist so gut, ja. Okay.
Tue dir das nachher zeigen.
Nein, aber ich wollte damit einfach sagen, es ist nicht nur das Material. Ja. Es ist das Umfeld, es ist das, was im Kopf abspielt. Und ich glaube, es ist nicht zu spät für ihn, jetzt dort bezüglich Technik, bezüglich Standhöhe und Standbreite noch einen Wechsel zu machen. Ich würde gerne sehen, dass Daniel Juhl aufrechter fährt, weniger geknickt ist und weniger tief geht, dann kann er auch schmäler fahren.
Mhm. Gut.
Wobei, ich bin nicht Trainer, das muss ich auch noch sagen. Ich habe keine Verantwortung.
Ja, aber du wärst
kann ruhig so etwas rauslassen.
Du wärst ein herausragender Übungsleiter, oder?
Übungsleiter, ja.
Aus Frauensicht?
Ein ähnlicher Fall spielt auch in der Diskussion immer das Material bei Michelle Gysin. Michelle Gysin ist in die Saison gegangen, in der Hoffnung können mitspielen in der Gesamtweltcup-Wertung, in 4 Disziplinen, ist voll dabei gewesen, eine Olympiasiegerin, Medaillengewinnerin und alles zusammen, hat auch schon Rennen gewonnen und alles zusammen. Und oftmals merkst du, dass es einfach nicht mehr stimmt. Und das hat, und ich will jetzt ausdrücklich sagen, ich bin sicher, das hat mein Material selber nichts zu tun. Gut, das Material kommt, wenn der Kopf nicht stimmt, kommt dann irgendwie auch eins zum Spiel. Wenn du in eine Kurve hineingehst und zu spät bist,
ja, und jetzt haben
dann
wir
geht dir das Material davon, dann magst du ihm nicht mehr an, oder umgekehrt, du bist früh und es fällt auf den Ratter und dann ist es schon passiert.
Und jetzt haben wir ja gerade beim Juhl gesagt, für ihn ist es richtig, dass er das Material wechselt, nur schon wegen dem Kopf. Dann müsst doch jetzt auf Michelle Gysin ins Gleiche zutreffen.
Ich kann heute nichts sagen, aber sagen wir, ein Trainer oder ein Coach oder wer auch immer wird gut dran tun und sagen, Michelle, wir machen einen totalen Neuanfang. Und du musst halt den Mut haben und sagen, es ist zwar schön und gut, wir sind liebe Leute und ich habe es gut mit euch und so weiter und so fort. Aber ich muss jetzt noch einmal, sie ist, sagen wir, in einer Karriere, wo sie jetzt halt einfach noch einmal einen Neuanfang braucht. Und der Neuanfang, der kann von mir aus gesehen nur über das Umfeld gehen. Mhm. Der Trainer kann sie nicht auswechseln. Mhm. Sie ist in dieser Mannschaft und dort ist sie sicher gut aufgehoben. Mhm. Aber das Umfeld heisst, das Umfeld heisst, Nein, würde ich auch nicht. Das ist ein cooler Sieg, muss ich sagen.
Luca, die alle Brandini, ja. Also für alle die es nicht
wissen. Nein, würde ich auch nicht. Nein, Spass beiseite. Ich glaube, in dem Moment gibt's nur den Materialwechsel und Konzentration ganz klar auf die Disziplinen, wo der Wiederanschluss am ehesten stattfinden kann. Sie ist 22. glaube, wenn ich mich richtig nicht täusche, in den beiden Speed-Disziplinen, Abfahrt und Super-G. Das ist okay. Das ist nicht spitze. Aber von dort in die Top 10 hineinfahren, das bringt sie an. Weil auch sehr wahrscheinlich der Konkurrenzkampf in der Speed-Disziplin ein bisschen weniger gross ist als in der technischen Disziplin.
Also Riesenslalom weggelassen. Slalom hat sie ja, ihre Slalom-Karriere hat sie ja schon beendet.
Ja.
Jetzt also der Riesenslalom streichen.
Ja, wird der Riesenslalom nie ganz streichen.
Ja,
aber einfach als
Wettkampfdisziplin.
Genau.
Einfach noch trainieren, Riesenslalom, weil es die Elementardisziplin ist, genau. Vom alpinen Skisport. Aber
wie es bei den Männern ein paar auch machen
dürfen. Nur noch die Riesenslalom mitnehmen im Weltcup, wo gerade ins Programm passen vielleicht, oder? Wo du kannst mit einer Speed-Disziplin verbinden.
Genau,
so.
Genau. Oder? Wenn du schon im Biberkrieg bist und es findet einen Riesenslalom statt und eine Abfahrt, dann machst du den dort. Und vor allem im Training muss das natürlich auch dabei sein. Aber einfach nur noch schnell zu Michel Gysin. Wir brauchen sie. Wir brauchen Michel Gysin, ja, weil so breit sind wir dann nicht aufgestellt. Mhm. Es sind immer die gleichen Namen. Lara Guperami, ja. Corinne Sutter, ja, Mandy Holdener, dann ist Gami Rasch jetzt frisch.
Ja.
Und dann
Melanie Meijer.
Ja, gut, ja. Dort ist nur ein Sprung nach vorne ganz gut möglich.
Mhm. Denke ja, weil die Fahrt technisch so genial.
Ja.
Aber du sagst es, bei den Frauen nicht so breit, bei den Männern hingegen schon. Oder bei den Männern.
Bei einem Mann bekommst du fast Angst. Ich bin froh, dass ich dort nicht in dieser Mannschaft muss fahren.
Ja. Jetzt ist ja das aber, wenn wir es wieder vergleichen mit den goldigen 80er Jahren, 86, 87, mit dieser sensationellen WM in Gran Montana mit 14 Medaillen, ist es gleich gewesen. Jetzt haben wir 13 Medaillen geholt. Im 87 hat man dann in der SSV-Führung, wie man dann noch gesagt hat, hat man das Gefühl gehabt, wir sind auf ewige Zeiten sind wir die Grössten. Wir haben alles unter Kontrolle. Und die Konsequenz war dann, dass man 5 Jahre später bei den Olympischen Spielen in Albertville nur noch eine Medaille geholt hat. Und dann sind wir dann in den 2000er haben wir dann Weltmeisterschaften gehabt, wie in Bormio, wo wir gar keine Medaille geholt haben.
Ja, das stimmt.
Was gibt dir die Überzeugung, dass uns das jetzt nicht mehr passiert?
Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube, es ist so aufgestellt, dass von unten auf eine sehr breite Organisation ist. Eine Organisation, die nicht einfach zufällig zusammengemischt worden ist, sondern wo mit den besten Leuten bestückt ist. Und vor allem, und wir haben ja ein paar Beispiele, die auch zeigen, wenn die Leute, die unten auf unsere Leute bringen, gut sind, dann nimmt man die nicht, also die Trainer und die Coach nimmt man nicht automatisch auch auf. Franz Heinzel zum Beispiel. Franz Heinzelmann hat einen riesen Job gemacht dort unten. Und man ist aber vernünftig gewesen und gesagt, Franz, das ist dein Gebiet, da bist du der Meister. Mhm. Anstatt dass man ihn aufnimmt in die Nationalmannschaft und dort oben.
Du musst auch erklären, warum ist der Franz Heinzel auf Stufe Europacup viel gewinnbringender als im Weltcup?
Das weiss ich nicht, weil er immer dort war.
Zwei, drei Winter hat er als Co-Trainer gemacht. Ja. Und zu Kari Fresners Zeiten war er Co-Trainer in der Abfahrt.
Ja, genau. Aber ob du
und das hat ja tatsächlich nicht so gut funktioniert.
Nein, er ist eben sehr wahrscheinlich auf dem tieferen Niveau, hat er die richtige Sprache. Er weiss, wie man mit diesen Jungen redet. Und die Jungen schauen zu ihm auf und glauben ihm das alles zusammen. Ich war jetzt noch nie in einem Training bei ihm, aber ich kann mir vorstellen, dass der Franz genau den Ton trifft, wo er mit denen reden tut. Ganz ruhig, nicht überspitzt, aber doch auch ermutigend. Gerade in der schnellen Disziplin braucht es das. Brauchst du einen, der dir Mut gibt, der dir Vertrauen bringt, der an dich glaubt. Und eben, durch das, dass er immer dort ist und über Jahre hinweg auf dem Level mitgeschafft hat, hat er eben auch die Kompetenz, darüber zu reden, was möglich ist und was nicht möglich ist.
Aber was?
Und zu deiner Frage, ich glaube, dass Swiss Ski im Moment so gut aufgestellt ist, nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich. Ist auch noch wichtig, dass du wirtschaftlich so gut aufgestellt bist, dass du alles, was du brauchst, dir kannst anschaffen und dir kannst erlauben.
Aber was uns für die Zukunft wahnsinnig muss denken geben, ist die Fisspunkteliste in den technischen Disziplinen. Wir haben ja auf blick.ch letzte Woche zum wiederholten Mal die Schweizer Meisterschaft gestreamt. Und in den technischen Disziplinen heisst dort an dieser Schweizer Meisterschaft Leute in die Top 30 von der Startliste geschafft, die in der Fisspunkteliste jenseits von den Top 600 sind. Und wir haben jetzt das zum fünften Mal haben wir die Übertragung gemacht. Und das hat es also noch nie gegeben. Und du kannst mir jetzt nicht sagen, ja, es sind das Jahr weniger Hochkaräter am Start gewesen. Das trifft gerade im Slalom, oder? Trifft das nicht zu. Und das muss uns denken geben.
Ich weiß schon, was man meint. Es ist noch heikel, wenn man in diesen Statistiken geht, anzusuchen. Wenn du die Nummer 600 bist in der Fiesrangliste, dann spielt das keine Rolle, ob du 600 bist oder 90 oder 80. Spielt eigentlich keine Rolle. Du bist einfach hinten drin. Also. Ja, weißt du, ich glaube nicht, dass die Fiesspunkteliste genau auch zu können und die Möglichkeiten, die junge Rennfahrer in der Schweiz haben, ganz klar zeigen tut. Die FIS-Punkte-Rangliste, die werden sehr stark, sind die auch abhängig von. Wie tut man die Rennen organisieren? Wie tut man sie zinken? Also heisst zinken mit anderen Worten. Man hört ja immer wieder.
Also, dass du wolltest damit paar... sagen, die Norweger bescheissen bei einem FIS-Rennen?
Nein, stimmt nicht. Nicht bescheissen. Aber man weiss, dass es FIS-Rennen gibt, wo man halt extra auch die Rennen so ansetzen tut, mit Teilnehmern und so weiter, dass es die guten Punkte gibt. Bin ich übrigens ein bisschen gegackt, weil ich finde das nicht in der Ordnung. Und am Tag X kommt es ja dann vor. Es nützt ja nichts, dass du an einem FIS-B-Rennen oder an einem einfachen FIS-Rennen irgendwie einen 20er machst oder einen 30er einmal machst, aber du bist noch nicht fähig, das wirklich zu fahren. Ein 30er heisst im Weltcup nicht mehr als 3 Sekunden verlieren. Also, das bist du dann einfach nicht, obwohl du das in einem FIS-Rennen geholt hast. Sagt für mich nicht alles aus. Da habe ich jetzt überhaupt keine Panik.
Aber weisst du jetzt, was mir ja zu denken gibt, sind die Europacup-Ergebnisse für die technischen Disziplinen. Wir haben im Riesenslalom haben wir eine Perle, den Lenz Hechler, der das Jahr die Europacup-Gesamtwertung gewonnen hat. Aber hinter ihm kommt gar nichts und im Slalom eben noch nicht. Und also Europacup-Rennen, also die zweite Liga vom Skisport, da sind wir ja nicht mehr in dem Bereich, oder, wo gesinkt wird. Das widerspiegelt die Realität.
Ja, die Resultate dort, die können uns schon zeigen, wo sind jetzt gerade die Nächsten.
Ja.
Aber es ist ja auch in der Vergangenheit so gewesen, dass die Nächsten nicht da gewesen sind. Es ist nicht das erste Mal, dass wir im Europacup nicht zuvorderst sind in der technischen Disziplin. Oder übrigens sogar auch in der schnellen Disziplin. Haben wir dann auch schon trockene Zeiten erlebt und es geht hier verdammt schnell.
Europacup-Speed kannst du nicht vergleichen mit Speed im Weltcup. Ich meine, im Europacup ist Autobahnen von Abfahrtspisten und im Weltcup ist das technisch anspruchsvoll und da setzen sich die guten Skifahrer durch. Aber Europacup technisch kannst du eben schon mit Weltcup-Technik vergleichen. Und wenn wir dort oder nicht mehr vorne drin zu bieten haben, dann machen wir das Sorgen. Übrigens am Walter Reusser, im Swiss Ski CEO.
Ja, das ist klar. Er muss noch mehr über die Statistik gehen und muss halt mit dem leben. Ich persönlich glaube, dass wir recht gut aufgestellt sind, weil es allein schon, was jetzt in diesem Winter passiert ist, dass wir einen Haufen Leute ansticheln, dass wir noch Junge, wieder ganz andere Junge bringen, wo in den Skisport auch konsequent einsteigen tun, nicht nur so nebenbei, sondern vielleicht sagen, okay, das ist mein Hauptziel, ich probiere das mit allem drum und dran.
Weißt du, was
mir
auch
sagt? Mir ist nicht so Angst.
Gut, also.
Mir ist nicht so Angst. Ich glaube, was man nicht dürfen vergessen ist, und man sagt ja sehr oft, man ist nur so gut, wie die Konkurrenz einem das zulässt. Mhm. Ich glaube, wir dürfen uns nicht zurücklehnen, das ist ganz klar. Also, Österreich wird wieder zurückkommen.
Vor allem nach dem, was uns der Lukas Feuerstein bei dem Super-G im Sun Valley gezeigt hat.
Ja, ja, gut, das kann jetzt auch ein Tropfen auf einen heißen Stein. Du kannst nicht auf einen Athlet abstellen, oder?
Nein, du musst schauen. Es ist ja bei diesen Österreichern nicht nur der Lukas Feuerstein, der sehr gute Ansätze hat. Es ist auch der Eichberger, oder? Wo sehr gute Ansätze zeigt. Es ist der Vincent Wieser, wo gefällige Sachen zeigt. Also, der kommt schon wieder etwas.
Ja, ich glaube.
Und ich meine, das ist in dem Sun Valley, es ist aus meiner Sicht ein komischer Super-G, irgendwas, was durch war, aber es war technisch sehr anspruchsvoll. Und absolut, wie souverän, dass er das gewonnen hat.
Ja.
Also,
schade. Nein, ich wollte die Leistung nicht aberkennen, das ist ganz klar. Ich habe ja gesagt, wir müssen aufpassen, die werden aufrüsten. Ja. Die werden auch organisatorisch, werden sie sich umsatteln, wie ganz genau, das weiß ich nicht. Das weiß sehr wahrscheinlich noch niemand, vielleicht wissen sie es selber jetzt schon. Mhm. Aber die werden mit grossen Anstrengungen werden, die probieren, uns den Rang wieder abzulaufen. Die Frage ist, wo sind die anderen Nationen? Ob Frankreich noch zusetzen kann, das weiß ich nicht. Haben die in den vergangenen Jahren schon von einzelnen Athleten gelebt, oder Sarrazin, Clément Noël, aber das sind halt einfach ein paar, die zwar da gewesen sind, dann wieder abrutschen, wieder kommen. Ob Frankreich die ganz grosse Skination wieder einig kann werden, wie sie in den Anfangs 60er Jahren oder in den Ende 60er Jahren gewesen sind, mag ich zu bezweifeln.
Für das du hast vorhin den wirtschaftlichen Aspekt angesprochen, oder? Wir haben ja bei uns, wo der Sport so extrem populär ist, haben wir natürlich auch die entsprechenden Sponsoren, die in diese Sportart investieren wollen. Das haben die Franzosen nicht.
Nein.
Also die Franzosen haben nicht im Ansatz das Budget, das Swiss Ski hat, die Italiener beispielsweise auch nicht. Also schon nur folgendessen müssen wir die eigentlich in der Breite auf immer und ewig im Griff haben.
Immer und ewig nicht, nein.
Wohl in der Breite schon.
Ja, aufpassen. Irgendwann genügelt es dann auch. Man hat dann genug, man wird verwöhnt und dann lässt es oft mal ein bisschen an, dann nützt dir all die Franken, die du daheim hast, die nützen dir dann nichts. Wenn der Enthusiasmus nicht weiterhin da ist, der Hunger für einen Erfolg nicht da ist. Der ist im Moment noch da. Im Gegenteil, ich glaube, der Kampf wird intern in dieser Mannschaft so gross. Also, ich meine, ich freue mich auf die Sommertraining, da wird es rebeln, das sagt er. Da wird es rebeln in dieser Mannschaft, im positiven Sinn,
ja,
oder?
Klar. Wir müssen noch schnell über Federica Brignone reden, die grosse Figur von diesem Weltcup-Winter bei den Frauen. Sie hat sich bei den italienischen Meisterschaften im Riesenslalom mehrere Brüche.
Hast du es gesehen?
Ja, heftig.
Nein, das ist grusig,
oder?
Ja.
Mehrere Brüche, Kreuzbandriss. Und das gibt all diesen Hochkaräter recht, die sagen, ich gehe doch im April nicht mehr an eine Schweizer Meisterschaft auf Sulzschnee fahren. Weil es ist einfach nur gefährlich.
Ah, da widerspreche ich.
Okay.
Da widerspreche ich. Also erstens, wenn ich das richtig interpretiert habe, ist der Sturz nicht wegen dem Sulzschnee passiert. Definitiv nicht. Ich glaube sogar, es war ziemlich hart dort.
Das habe ich aufgrund der Bilder nicht das Gefühl
gehabt. Okay, dann schauen wir das nachher.
Es ist sehr schmierig. Es ist sehr schmierig.
Aber das, also Entschuldigung. Es ist die beste Skifahrerin, die es auf der Welt gibt. Das hat mit dem jetzt überhaupt nichts zu tun, oder? Also, wenn das der Fehler ist, dann ist der Fehler im Skikeller passiert. Dann hat man zu harte Abstimmung gemacht, zu aggressive Abstimmung. Das kann auch passieren. Und, kommt etwas dazu. Du kannst dort dann auch einfädeln, ohne dass du das Bein brichst. Das kann auch passieren. Denn jeder Sturz kann ganz anders rauskommen, als jetzt derjenige. Also, ich würde dem nicht so zu. Du hast schnell die Landesmeisterschaften angesprochen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wie die Landesmeisterschaften auch gehandhabt werden. Zum Beispiel in der Schweiz. Schweizer Meister zu werden heisst, in 20, 30 Jahren, ich bin Schweizer Meister geworden, in dem Moment, wo wir Schweizer die Besten auf der Welt gewesen sind. Ich habe die Besten auf der Welt geschlagen. Ich bin der Beste in der Schweiz gewesen. Du bist als junger Athlet irgendeinst der Beste in deiner Klasse, dann der Beste in deinem Dorf, dann der Beste in deinem Verband und dann irgendeinst in dem Regionalverband der Beste. Und ich glaube, so tut sich das auf und da gehört die Schweizer Meisterschaft von mir dazu. Ich finde es schade, dass man der Schweizer Meisterschaft nicht der Stellenwert bringt. Gut, Kompliment, das Blick, das nur schon übertragen hat, ob es übertragen will, dann muss, weiss ich nicht. Aber die Stellung von gewissen Athleten zu den Landesmeisterschaften sind für mich.
Ja, gut, aber auf meiner Seite, oder? Hast viele Hochkaräter am Start gehabt. Du hast einen Franjo von Almen dabei gehabt, du hast einen Alex Simone oder hast dabei gehabt. Marc Odermatt, der die letzten Jahre immer gekommen ist, das Jahr in Nordamerika gewesen, hat dort noch Sponsorenverpflichtungen gehabt. Hat sie auch noch verbunden mit Skifahren. Loic Meijer ist auch, hat auch länger müssen in Nordamerika bleiben. Ist vielleicht jetzt so ein bisschen geschuldet.
Ich habe nicht das angesprochen. Okay. Überhaupt nicht. Überhaupt. Es hat jedes Recht. Es hat auch damals gegeben, dass irgendeiner gesagt hat, ich bin leer, ich kann nicht mehr. Und dann finde ich es vernünftig. Das ist auch richtig. Ja. Aber, dass man an einer Schweizer Meisterschaft nur den Gedanken aufbringt, man könnte unter Umständen nicht so schnell fahren, dass die anderen bessere Fissbüsch machen. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja.
Okay.
Das finde ich wirklich unfair gegenüber allen, gegenüber dem Sport. Unfair gegenüber am Organisator. Dass oft mal nur der Gedanke aufkommt. Ich will nicht sagen, dass es einer gesagt hat. Aber die Gedanken sind aufgekommen, das Thema ist auch da
gewesen. Jawohl, Stefan Rogentin ist offen dazu gestanden, wo gesagt hat, oder, ich komme an die Schweizer Meisterschaften und fahre so, dass die Jungen gute Punkte machen. Und ich kann das jetzt nachvollziehen.
Moment. Der erste Satz, oder der erste Teil vom Satz finde ich super. Stefan Rogentin sagt, ich komme an die Schweizer Meisterschaften, damit es ein gutes Rennen gibt. Mhm. Aber ich fahre nicht, ich glaube nicht, oder ich weiß nicht, ich habe das nicht gehört. Ich wäre überrascht, wenn er das wirklich gesagt hat und ich fahre langsam, dass der Zuschlag weniger gross wird. Das würde ich zuerst noch hören.
Mhm.
Und wenn es so ist, dann finde ich das nicht gut. Finde ich nicht in Ordnung. Weil dann kannst du die nächste Woche da bei diesen Verhältnissen ein Fissrennen organisieren. Und dann sagst du einem am Start, weißt du was, du tust die Stäbli auslösen und fährst 2 Sekunden später weg. Das ist nicht der Sport. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht sehen. Und das wollen wir auch nicht hören.
Bei den letzten Schweizer Meisterschaften hast du das konstant gesehen. Du hast Hochkaräter gehabt, die kurz vor dem Ziel sich aufgerichtet haben.
Ist jedem seine Sache.
Tempo rausgenommen.
Ist jedem seine Sache.
Ist das zu eurer Zeit nicht gegeben?
Nein, definitiv nicht.
Okay.
Nein, wir sind, also gut, Entschuldigung, wir reden jetzt von 50 Jahren her, oder?
Ja.
Aber da ist jeder giftig gewesen und die grössten Empfänge hat es gegeben, wenn einer Schweizer Meister geworden ist.
Ja. Was ja eigentlich auch nicht gut ist.
Doch.
Die grössten Empfänge muss hat. Man machen, wenn er Weltmeister ist.
Nein, wenn er sonst nichts hat, ist der Schweizer Meistertitel wahnsinnig, oder?
Wir haben im Vorgespräch darüber diskutiert, über gewisse Empfänge, die gemacht werden bei Junioren-Weltmeisterschaften, wo du gesagt hast, du findest es nicht gut, wenn ein Medaillengewinner bei einer Junioren-WM schon einen grossen Empfang hätte in seinem Dorf.
Ja,
hast du gesagt?
Ja, aber wir haben jetzt von Schweizer Meisterschaften geredet.
Ja,
von der grossen Elite Schweizer Meisterschaften.
Ja.
Und ich bin nach wie vor der Meinung, man darf die jungen Athleten nicht allzu früh in den Himmel aufjubeln. Es ist dann schnell vorbei. Ich habe so viele Junioren-Weltmeister gesehen vorbeigehen, wo man gemeint hat, die reissen jetzt alles nieder.
Ja.
Und dann ist es ein Jahr, zwei gegangen und dann hat man nicht mehr gewusst, wo es sind.
Es hat in den letzten Jahren im technischen Bereich aber auch viele Junioren-Weltmeister gegeben, die dann relativ zügig eingeschlagen haben.
Ja, klar.
Was ich mit dir noch diskutieren muss, ist, ich habe von vielen ausgeprägten Skifans oder von ehemaligen Rennfahrern sogar, habe ich gehört nach der WM, ich mag kein Skirennen mehr anschauen. Die Luft ist nach der Weltmeisterschaft einfach dus. Ich weiss, bei dir ist es ganz anders, oder? Du würdest den ganzen Sommer würdest du Skirennen konsumieren. Ich übrigens so. Aber ich kann nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die sagen, es geht nach der WM, geht es einfach zu lang noch weiter mit dem Weltcup. Und darum mein Vorschlag, wir tun die WM ein bisschen gegen hinten versetzen. Wir tun anstatt Anfang Februar, tun wir die Mitte, Ende Februar lancieren und machen unmittelbar nach der Schlussfeier von der Weltmeisterschaft, machen wir in der Woche drauf das Weltcup-Final und dann fertig. Was haltest du von dem?
Es sind verschiedene Sachen zu dem Vorschlag. Das ist nicht neu. Hä? Der Vorschlag,
Willst du mir jetzt meine Kreativität ab? Jetzt habe ich mir die ganze Nacht den Kopf drüber zerbrochen. Wie man könnte, oder? Der Skisport
attraktiver werden.
Jetzt komme ich mit einem genialen Plan und du tust mir den einfach gerade.
Okay. Nein, den Plan hast du schon ein paar Mal gegeben, muss ich dir leider enttäuschen. Okay. Aber wie du den selber erfunden hast und nicht gewusst hast, dass du mir vorher schon daran gedacht hast, ist es nach wie vor deine Idee. Ja. Okay, lassen wir das.
Ist meine Idee.
Der Grund, warum das in den vorhergehenden Jahren nicht gegangen ist, sind die nordischen Weltmeisterschaften.
Ja.
FIS hat alpine Weltmeisterschaft und dann nordische Weltmeisterschaft. Und die können, und da die nordische Sektion hat die müssen nicht verstanden sein, dass man das wechseln tut.
Mhm.
Das hat man ja wollen wechseln, ein paar Mal schon.
Ja.
Das ist einfach nie gegangen.
Ja.
Zum Zweiten, das ist ja mit anderen Sportarten auch so, Eishockey, Fußball und alles zusammen. Gibt es irgendwie einen Moment, wo man zu viel hat? Ja, für gewisse Leute gibt es einen Moment, wo man zu viel hat. Das passiert gewissen Leuten im Fußball, das kann passieren im Eishockey, das kann überall passieren. Wir haben Eishockey-Weltmeisterschaften, was im August oder wenn? Oder ein bisschen früher?
Nein, Mai.
Ein bisschen früher. Im
Mai.
Okay.
Wir haben aber das NHL-Final, die wichtigste Hockey-Trophäe auf dieser Welt, die wird irgendwas, was durch Anfang Juni vergeht, der Stanley Cup.
Okay, wunderschön, aber es ist Indoor und darum kannst du machen Indoor, was du willst. Ich bin der Meinung, der Skisport ist so gut, wenn er gut durchgeführt ist und alle nach wie vor dahinter sind, dass er ohne weiteres bis Ende März kann gehen, vielleicht sogar länger.
Mhm.
Absolut. Vielleicht, und das ist das, was ich nicht gut finde, sind die Doppelveranstaltungen.
Ja.
Dass du zwei Tage nacheinander auf der gleichen Piste zwei Rennen hast und so, oder vier Rennen oder sechs Rennen am gleichen
Ort. Also zwei in der gleichen Disziplin.
Zum Beispiel, Das finde ich persönlich nicht gut, weil da ist halt einfach der ganze Reiz draussen. Da ist das Pulver ein bisschen verschossen, das glaube ich schon.
Ja. Ich würde es so früher fertig machen und würde es dafür wieder früher anfangen. Ich bin einfach beseelt von dieser Idee, wieder Weltcuprennen in Südamerika zu machen. Im August. Es ist so nahe. Ich meine, es heisst Weltcup.
Ja. Bin ich mit dir einverstanden. Hast du das selber erfunden jetzt?
Ist mir letzte Nacht so in den Sinn gekommen. Zwar
dann gehen wir auf Chile und auf Argentinien, oder?
Morgen um 4 Uhr musste ich Wasser lösen, wie das etwa vorkommt, oder? Wenn man auf die 50 zukommt. Dann konnte ich nicht mehr einschlafen und dann habe ich darüber nachgedacht, oder? Was könnte man jetzt machen, oder? Und bei der hier im Zug, da bin ich auf die Idee gekommen.
Ja, das ist keine neue Idee, das weißt du, oder?
Jetzt schon natürlich. Ja, mir hat's gehabt. Ich war ein Bub gewesen, wo man in Las Leñas 85, 86 im August hat Abfahrten gemacht. Es ist bei uns klar, es wird wahrscheinlich in England und in Deutschland wird's nicht gross interessieren, aber die interessiert der Skisport auch im Winter nicht gross.
Aber habe ich gerade wollen sagen, wenn du Deutschland sagst, wir schauen dann im Winter
nicht. Schweiz und Österreich, es ist grossartig. Du hockst im August im Garten und kannst quasi zu der Primetime, zu der besten Fernsehsendezeit, ein Skirennen schauen. Wunderbare Sache. Und vor allem, es gehen ja sowieso fast alle um die Jahreszeit trainieren dort drüber. Folgedessen kannst du auch gerade walken.
Ich meine, wenn du Minuten zusammenzählst, wo ein Abfahrer trainiert und Minuten zusammenzählst, wo ein Abfahrer wirklich Wettkampf macht, dann ist das ein totales Missverhältnis. Und ich bin hundertprozentig mit dir einverstanden. Wir reden von Weltcup.
Ja.
Wir haben verschiedene Zonen. Wir haben übrigens Neuseeland und Australien auch. Wieso funktioniert der Weltcup nicht das ganze Jahr?
Ja.
Im Gegenteil, es wäre auch wirtschaftlich müssen wir natürlich die muss man subventionieren.
Absolut,
das ist klar.
Ja.
Und da kommt wieder der Elias ins Spiel, unser Vizepräsident, mit der Zentralvermarktung. Wenn eine Zentralvermarktung wirklich würde funktionieren, dann hätte die FIS so viel Einnahmen, dass sie auch solche Rennen auf der südlichen
Hemisphäre
oder Erdkugel, wie man sagt, was auch immer, einfach da unten.
Ihr sagt Erdkugel, glaubt es andermal.
Nein, dass man dort unten im August auch die Weltgebrennen fahren kann, kann man das subventionieren. Würde ich fantastisch finden. Es gäbe weniger Zeitaufwand für Training, was ja sowieso besser ist. Das müssen, du hast ja gesagt, das gehen ja dann gleich alle dort rüber.
Ja.
Und der Weltcup würde das ganze Jahr stattfinden. Absolut einverstanden.
Und das macht mehr Sinn, ein Rennen in Ushuaia oder in Portillo, wo bei uns zur Primetime übertragen wird, weder irgendetwas, wo durch eine Veranstaltung im März in Quitfiel, das Jahr, auf der von dir erbauten Piste, bei der ersten Abfahrt, man hat 29 Zuschauer gezählt. 29 Zuschauer.
Aha, vor Ort?
Ja, vor Ort.
Ich kenne die Einschaltquote nicht.
Ja, aber es ist ein Mittagsrennen, oder? Also du hast sicher die bessere Einschaltquote.
Ja, ja, das ist ja das Hauptproblem von uns. Also sobald wir nicht Samstag, Sonntag fahren, sind wir an einem Werktag über Mittag oder am Morgen um 10 Uhr der erste Lauf, am Nachmittag um 1 Uhr der zweite. Das ist schwierig. Also wir haben dort schon eine schwierige Sportart. Das können wir, das wollen wir ja nicht ändern, weil wir wollen jetzt zur besten Tageszeit auch Skirennen fahren. Das ist ja auch sicherheitsbedingt, vom Licht her und so weiter. Das können wir und wollen wir nicht ändern. Aber du könntest
ja in den technischen Disziplinen könntest mal sagen, wir starten die nur noch zur Primetime. Am Abend, um der Flutlicht.
Was ist Primetime?
Ja, eben.
Du redest von der Primetime in der Schweiz und in Österreich.
Ja, genau. Ja,
ja, das nützt uns nichts.
Warum?
Schweiz und Österreich bringen keine Zuschauer weltweit.
Ja.
Überhaupt nicht. Keine Chance.
Aber wenn jetzt du zu den besten Skifahrerzeiten, wie du es sagst, Tageszeiten.
Ja.
Du hast irgendwas, wo du in der ARD im grossen deutschen Markt, 80 Millionen Land, hast du im Moment, glaube ich, eine knappe Million, wo Alpine-Rennen schauen.
Ja, aber am Abend am 7 Uhr gar nicht. Aber am Abend am 7 Uhr 0.
Du hast Eurosport, wo das tiptop
abdeckt. Ja, gut, aber du hast von ARD geredet.
Einfach, ja.
Also die deutschen Sender haben am Abend keinen Platz für uns.
Die deutsche Ski-Industrie interessiert dich, kann sie auf Eurosport schauen.
Das ist schon gut, ja.
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 Meint dich.
Also du würdest plädieren, dass man die Rennen mehr am Abend macht?
Riesenslalom und Slalom würde ich nur noch am Abend machen, ja.
Ja,
stell dir einmal vor, du hast Riesenslalom am Kunisbergli, Zadelboden, Samstag am Abend, zweiter Lauf, Viertel ab 8. Es ist doch genial.
Nein, du siehst das Kunisbergli nicht mehr, du siehst nur noch Licht. Also du bist wieder, dann haben wir wieder Indoor-Veranstaltung. Ich bin absolut einverstanden, es ist genial, zum Beispiel was in Schladming passiert, das ist einmalig.
Ja.
Ich glaube, man muss genau den Mittelweg finden.
Okay. Also du würdest es einfach punktuell belassen.
Bei denen, absolut.
Ja, dass die Night Race etwas Besonderes
ist. Ja, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Das beste Night Race und das sicherste wäre sicher noch die Speed-Disziplinen. Dass man die Speed-Disziplinen bei Licht macht, dann reden wir nie mehr von schlechter Sicht. Nie mehr!
Also Kitzbühel unter Flutlicht.
Ja, das muss jetzt nicht gerade unbedingt Kitzbühel sein, aber es kann ja dann irgendwie, ich weiß auch nicht, Quitfiel zum Beispiel.
Das geht jetzt in Saalbach, oder? Hat ja jetzt ein Konzept abgeliefert.
Nein, einfach zum Sagen, was Kunstlicht würde bedeuten für die Speed-Disziplin. Du hast keine schlechte Sicht mehr, weil alle haben genau die gleiche Sicht.
Ausser wenn plötzlich oder in der Maus fallen, das Flutlicht aussteigt, dann ist es dumm.
Ja, aber dann hast du ja besichtigt, du weißt, was durchgeht, oder?
Ja, du hast es vorhin gesagt, du plädierst für die Destinationen in der südlichen Hemisphäre. Ist klar, oder? Ich meine, du hast ja die exotischen Skiorte schon in den 60er Jahren gefördert. Slalommeister im Libanon gewesen. Noch vor dir. Erste Sternstunde auf der ganz grossen Bühne, 70 in Gröden, bist 69 in diesem Libanon gefahren. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist ganz normal, ein ganz normales FIS-Rennen gewesen. Also damals hat man zwischen FIS A und FIS B geredet, aber der Weltcup hat schon gegeben. Es war kein Weltcup-Rennen gewesen. Es war übrigens im März gewesen. Das war nach der Weltcup-Saison gewesen, weil das totale Feld, Gustav Töni, Jean-Noël Auger, Patrick Russell, Alain Penz, Walter Tresch. Die waren alle dort am Start. Aber Geschichte ist ein bisschen ganz spezielle.
Erzähl sie uns, wir haben
Le Cèdre, das ist von Beirut auf und über eine Straße auf, also wie auf einem Pass. Und dann sind wir raufgekommen. Und dann hat es geheissen, Besichtigung findet nicht statt, es hat viel Nebel. Ihr müsst ins Restaurant warten. Dann sind wir alle ins Restaurant warten. Wir haben gewartet, Karten gespielt, Poker gespielt und so weiter. Verschiedene Mannschaften für verschiedene Länder gemischt und so. Und irgendwann kommt der Funkspruch, Besichtigung am Eis. Um 12:30 hat das stattgefunden. Dann haben die Franzosen, das ist nicht von den Schweizer ausgegangen, haben die Franzosen gesagt, hört, es ist noch nie einer da oben gewesen. Es hat noch nie einer die Piste gesehen. Wieso müssen wir überhaupt besichtigen? Wir können doch das Rennen ohne Besichtigung fahren.
Ja.
Und wir sind effektiv, da haben wir beschlossen, es bleiben alle da, es geht keiner besichtigen. Und das Rennen hat dann irgendwie um 2 angefangen mit Verspätung.
Ja. Und weil es ein Ausfallorgie nachher geworden ist, hast du einen Slalom gewinnen bei diesem hochkarätigen Teilnehmer.
Ich hatte die Rangliste nicht mehr auf Lager, aber ich glaube, sie sind ziemlich alle noch dabei gewesen am Schluss. Ich glaube, der Clou für mich war, ich glaube, das Nummer 8 oder das Nummer 9 gehabt. Und es war nicht sehr gut präpariert gewesen. Ziemlich Schläge und Löcher. Und ich bin einfach diesen Kanal nachgefahren. Und dann hat es im zweiten Lauf umgekehrt die Reihenfolge gegeben und dann hat es gelangt.
Ja, aber der Tönni würde ja eine ähnliche Nummer gehabt haben wie du.
Ja, der Tönni ist, glaube ich, ein bisschen früher gestartet. Ja. Ich weiss nicht mehr, was er für eine Nummer
hatte. Eine ganz grossen Slalom-Koryphäne von dieser Zeit.
Oder? Ja, ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass der Treschwalti, mein Freund, ist, glaube ich, Zweiter gewesen sogar und der Tönni Dritt oder Viert oder irgend so etwas. Auf einmal schon ein komisches Resultat. Und dann geht es weiter. Im Riesenslalom bin ich dann Vierter gewesen und Kombination auch noch gewonnen. Also ich bin doppelt Landesmeister in Libanon. Darum habe ich vorher so plädiert für die Landesmeisterschaften, oder? Merkst du jetzt, warum?
Ich spüre es.
Die haben einen grossen Stellenwert. Also in meiner Karriere einen grossen Stellenwert, weil du gewinnst nicht oft Rennen, oder? Also das ist, glaube ich, das zweite Rennen, das ich je gewonnen habe international.
Was hat das denn für... Ja, natürlich gute Fisspunkte gehabt, oder? Bei diesem Teilnehmerfeld.
Ja, hat sicher gute Fisspunkte gehabt. Ich weiss es nicht. Klar. Ich kann es nicht sagen. Aber ich habe sicher auch wegen dem Rennen habe ich nachher die erste Selektion, Trainingsgruppe geschafft in der Schweiz. Nicht Nationalmannschaft. Hat es komischerweise in diesem Jahr keine Nationalmannschaft gegeben, sondern nur eine Selektionsgruppe 1. Ja. Das sind die miteinander trainiert haben.
Aber generell, wenn man dann zumal Ende 60er Jahre als Urner Bergbub in Libanon gehst, gerne Skirennen fahren, das war ein Abenteuer, nehme ich an. Das ist richtig, oder?
Ja, zuerst musst du herausfinden, wo das ist. Also, ich musste das Billett nicht selber bestellen, sonst wäre ich am falschen Ort gelandet. Aber es ist auch sonst ein Riesenerlebnis, muss ich sagen.
Beirut in welcher Hinsicht? Also, ja,
Beirut, damals florierende Stadt, wunderschön. Nicht lange später ist der Krieg ausgebrochen. Ja. Dann hast du auch ein bisschen mitgelitten.
Ja.
Also, es ist schon eine Zeit gewesen, wo wir haben vorher kurz einmal darüber geredet, dass das müde werden nach einer Saison. Soll man nach einer Saison noch trainieren oder nicht? Ich bin gestern hier am Berg da oben gewesen. Hey, da oben rebelt's. Und zwar nicht nur Junge, sondern da sind auch arrivierte Fahrer am Trainieren, am Testen, am weiss Gott was. Und irgendwann muss schon Pause machen, das ist klar. Aber es ist auch in den früheren Zeiten so gewesen, dass man, wenn der Weltcup fertig war, ist man noch Rennen fahren. Es hat damals die Pässefahrten gegeben. Da hat es auf dem Grimsles Rennen gegeben, auf der Furkas Rennen gegeben, auf dem Gotthardes Rennen gegeben. Überall. Das sind die Frühlingsrennen gewesen, die halt einfach ein Happening gewesen sind. Und dort hat es auch Sulzschnee gehabt, übrigens. Aber die guten Skifahrer und die guten Fahrer meistern das ohne Probleme.
Absolut. Ein ganz besonderes Rennen, das du auch gefahren bist, habe ich herausgefunden, war irgendwie Mitte 80er Jahre. Ein Parallelslalom am Spallenberg zu Basel.
1. April.
Und das war kein Scherz.
Nein,
das haben alle das Gefühl, ich hatte einen April-Scherz.
Ja.
Und ihr seid tatsächlich den Spallenberg zu abgefahren.
Spallenberg? Parallel.
Also, du noch schnell den Nicht-Basler erklären, den Spallenberg ist vergleichbar mit in Zürich Niederdörfli.
Nein, es ist steiler. Also es ist nicht wahnsinnig steil, aber es ist genug steil.
Mitten in der Stadt, oder?
Mitten in der Stadt ist ein Gass, wo von, ich weiss auch nicht, ich kenne mich nicht so gut aus, von A nach B. Ich weiss es nicht, ja, ich kann dir jetzt kein Beispiel sagen von Zürich oder so, aber ja. Ich meine, es wäre ja eine Beleidigung, wenn wir jetzt in Zürich ein Beispiel oder einen Vergleich würde suchen mit dem Spalenberg. Da kannst du nicht vergleichen. Ja, das, ja. Das ist ein Gas, ja. Wo einfach genug gefällt ja. Hat. Ja. Und dort haben sie den Schnee mit Lastwagen gebracht. Ich weiss nicht mal von wo. Weiss es nicht mehr.
Ich meinte von Langenbruck. Also da die Region, okay, Solothurn-Grenze, Basel-Land, Passwang-Gegend.
Meinst du, haben die Schnee gehabt?
Ich meinte es dann noch, ja.
Okay. Ja. Das ist möglich. Auf jeden Fall ist das eine Herausforderung gewesen, von mir gegenüber dem Andi Wenzel. Der Andi Wenzel war mein Gegner.
Und der war dann in der sportlichen Blütezeit.
Ja,
einer
absolut.
Einer der besten Techniker auf der Welt.
Parallelslalom, ohne Kippstange. Es ist keine Stange mehr gestanden am Schluss.
Also, was hast du denn noch, so Haselrouten, oder was ist denn, was sind dort?
Nein, es sind schon farbige Slalomstangen, ja. Aber keine Kippstange.
Ja.
Es hat genug Schnee gehabt, es hat stattgefunden und, die Leute sind dort gewesen. Tausende von Leuten. Die meisten haben gemerkt, das ist kein Scherz. Also Radio Basilisk, glaube ich, hat das irgendwie organisiert. In dem Sinne, sie gesagt haben, wir machen einen April-Scherz, der kein Scherz ist. Voilà. Ist cool gewesen.
Müssen wir, du als Marketing-Genie, es halt gleich nochmal probieren, in Zukunft mit Skirennen in der Stadt? Ich mag mich auch erinnern, oder? Ende 80er Jahre, Parallelslalom in Wien auf der Hohen Warte. Vorhin, ich glaube, dass irgendwie 40'000 Zuschauer
kamen. Mm-hmm. München.
München, Berlin.
Moskau.
Jetzt, Moskau bin ich selber gewesen, 2009.
Mm-hmm. Ich bin sicher, dass es für den Skirennsport, für den Skisport selber, hochattraktiv wäre. Auch sehr gut, sehr wichtig. Aber es ist ein Thema, wo wir immer wieder daran gescheitert sind, dass die eigenen, die davon profitiert hätten, die Sachen nicht unterstützt haben. Ja. Und ich rede von den Athleten und von den Coach und von den Trainern. Dann hat man Ausreden gefunden, es ist zu gefährlich, man kann sich verletzen, die Sprünge sind nicht gut, es ist zu kurz, es ist alles zusammen. Man hat einfach den Mut nicht gehabt und gesagt, hey, wir machen das, ist ein Marketing-Tool, wir machen das. Viel mehr Spielereien reinbringen, du hättest dort Proams organisieren können, Skirennen mit Kind und so weiter. Gestern habe ich zufällig gerade das Masters gesehen in Atlanta, Golf. Mhm. Da spielen die besten Spieler von der ganzen Welt mit ihrer Familie ein Turnier mit 50, 60, 70'000 Zuschauern. Ist unglaublich. Klar ist Spass dabei. Aber es wird grosses Golf gespielt und die können sogar abwechseln. Ich weiss auch nicht genau, wie die Regeln sind. Aber anstatt dass der Mann abschlägt, schlägt oft mal in einem Abschlag seine Frau ab oder sein Kind. Und das selten für das Resultat. Also einfach, es gibt schon Sportarten, die sich mehr Mühe geben, marketingmässig etwas für ihren Sport zu tun, als wir das hier und da in unserem Skisport machen. Sind wir verwöhnt? Glaube ich nicht. Vielleicht sind wir zu schüch. Vielleicht trauen wir uns nicht, da in das Schaufenster reinzugehen. Ich meine, ganz klar, sie machen ja die beste Werbung, wenn es wirklich um alles geht, wenn es in Kitzbühel um den Sieg geht und wenn die grossen Meisterschaften stattfinden, überhaupt nicht dabei einzuwenden. Da ist ja fantastisch, was sie bieten, von dieser Leistung. Aber es dürfte mehr Bereitschaft zu Spielereien stattfindet. Ich meine, die ganze Geschichte von diesen Parallelrennen, da hat man sich auch, oder die ganze Geschichte von diesen Teamwettkämpfen, was man da gelitten hat, was man da probiert hat und unten durch hat müssen und überall haben sie etwas dagegen gehabt und haben irgendwann nur den Grund gefunden, warum das nicht funktioniert. Und am Schluss, ja, wird es entweder auf der Seite klar und man fragt sich, dann könnte man wieder etwas Neues machen. Du hast es jetzt gebracht, ja. In der Stadt ist natürlich schon nur so etwas möglich, wo in Parallelrichtung geht. Wir reden ja von Leuten, von Zuschauern, die ein bisschen weiter weg sind vom Skisport, die nicht so eng dran sind. Und wenn sie sehen, wer ist der schneller gewesen?
Ich sage ja zu deiner Kreativität und ich würde noch gerne lang mit dir über Ideen diskutieren, die der Skisport weiterbringt. Ich habe aber irgendwas durchgesehen, ist schon Zeichen vom Regisseur, dass wir langsam aber sicher sollten hören. Wollt das nicht machen, das Gespräch nicht beenden, ohne Ausblick auf den nächsten Winter, rein sportlich. Du mir jetzt sagen, welcher zwei ganz Jungen hast du auf der Liste, wo du glaubst, wo im nächsten Winter das Weltcuprennen gewinnen können? Also, wo in diesem Jahr vielleicht noch nie irgendetwas, was durch sie in den Top 15 war.
Ich habe eine gute Antwort auf das. Also, es sind also zwei Sachen. Ich bin kein Kaffeesatzleser. Und zweitens, wenn ich noch einen drauf hätte, ich würde ihn nicht sagen, ich tue ihn schonen. Ich tue ihn schützen. Ich wollte jetzt nicht mit irgendeinem Namen kommen, wo ich das Gefühl habe, da habe ich einiges gesehen fahren und habe das Gefühl, also vor allem, wenn es um Schweizer geht. Ja. International muss ich dir sagen, du hast mich auf dem linken Fuß verwischt. Ja. Ich weiss, dass es ein paar Junioren-Weltmeister gibt, die auch im Weltcup dann nachher so ein bisschen Fuß gefasst, aber sich gezeigt haben, wo man gesagt hat, wow, das könnte etwas sein, aber ich habe vorher einmal betont, es gibt einen Haufen Junge, 20, 18, 17, 18, 19-Jährige, wo man das Gefühl hat, da kommt etwas Wahnsinns und irgendeines sind es. Aber du hast einen sehr wahrscheinlich. Sonst stellst du mir ja die Frage nicht,
oder? Ich habe zwei. Also der Theodor Brecken, der Norweger, der hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Der war im Weltcup-Final dabei gewesen, das habe ich gesehen.
Ja.
Ja.
Wer nicht beim Weltcup-Final dabei war, ist der Lenz Hechler, der Zucker. Hat noch keinen Weltcup-Punkt eingefahren, aber hat die Europacup-Gesamtwertung gewonnen und ich habe den in Kranjska-Gora hat er mir extrem imponiert bis zu dem Zeitpunkt, wo er raus ist. Der hat brutal schnelle Schwung.
Ich meine, die Bilder habe ich natürlich auch gesehen. Es ist schon klar. Und wenn einer nur ansatzmässig so sektorenweise wirklich kann mithalten, auch mit den Besten, dann ist es schon ein Zeichen, dass er eine grosse Qualität hat. Ja. Aber ich würde es auch in dem Fall der Lenz nicht belasten.
Er kann locker mit dem umgehen, das sage ich
ja,
dir.
Ja, okay, gut. Okay, gut.
Er kann mit dem umgehen.
Ich glaube, es ist dann früh genug, wenn er zuerst mal auf dem Podest oben steht.
Gut, dann werden wir zusammen noch auf den Lenz anstoßen hier in dieser
Sendung. Genau.
Ah, apropos anstoßen. Wir haben ja mal noch eine Linzi Wohnwett gehabt. Hast du eigentlich einmal getroffen? Bist du ja einmal begegnet nach der Kritik?
Ja, wir haben
uns zwei Adresse
gerichtet. Wir haben uns zwei, dreimal gesehen und auch Austausch nicht im Detail. Für das reicht dann meistens die Zeit nicht, aber ist alles okay. Und einfach, dass wir sie gerade noch schnell erwähnt haben, was sie in diesem Winter gezeigt hat, ist schlicht einfach sensationell gewesen. Physisch, psychisch, technisch, in jeder Beziehung. Ich behalte den Finger immer noch da oben. Achtung, ich habe Angst, wenn sie fährt. Ich meine, sie hat doch mehr Ausfälle gehabt, als man als Speedfahrerin darf haben. Weißt du? Man sagt ja immer, ein Abfahrer.
Gut, das hat sie aber schon in ihrer Blütezeit hat sie das gehabt.
Ja, darum habe ich auch den Finger aufgehabt und gesagt, ich sehe es nicht so gern, obwohl, was sie geboten hat, gerade in San Valley, in dem schweren Super-G, ist schlicht einfach sensationell. Gratulieren.
Ja. Dem gibt es eigentlich nicht mehr hinzuzufügen.
Nein, gar nicht.
Wünsche dir einen guten Sommer. Was plant Sport? Du bist ja nach wie vor ein sehr aktiver Kletterer. Weil es Püppi hat die Ball gesagt, willst du noch entjungfern in diesem Sommer? Welche Route, welche Steilwand?
Es gibt noch Haufen Arbeit da draussen. Aber jetzt nichts Wahnsinniges. Für mich wahnsinnig, aber für die Öffentlichkeit nicht.
Also für uns, für dich nichts Wahnsinniges, aber für die Öffentlichkeit ist es wahnsinnig, oder? Okay. Wenn sie würden sehen, was du aufhörst. Also, guten Sommer.
Danke.
Das wünsche ich euch daheim selbstverständlich auch. Ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder kurz vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden. Vor dem Auftakt. Olympia Winter 25-26. Gute Zeit bis dann. Ade miteinander.